aller Anfang. Ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute würde ich gern mit dir über Hilfe und Unterstützung sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von Hanna Drexler. Sie begleitet Eltern auf dem Weg zu mehr Vereinbarkeit und einer fairen Verteilung von Care-Arbeit. Und mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hallo Nora.
Hallo Oliver.
Hilfe und Unterstützung haben wir uns mal so grob auf die Fahnen geschrieben. Also die Frage, die einen haben zu viel Unterstützung, die anderen, die sich um Kinder kümmern, haben zu wenig Unterstützung. Man kriegt manchmal richtig tolle Unterstützung und ohne die Familie oder die Systeme drumherum ginge es überhaupt nicht. Und manchmal kann es da ja auch schon ganz schön knirschen, oder?
Ja. Und das ist tatsächlich eben ein Thema, das mich sehr beschäftigt aus verschiedenen Gründen. Einerseits, weil ich auch ganz viele Zuschriften genau zu diesem Thema bekomme von Familien, die sich teilweise sehr alleingelassen fühlen, gerade auch aus dem Kontext Familie, ne? Wir haben ein Baby und keiner unterstützt uns, keiner hilft uns. Aber es gibt eben auch andere, die sagen, wir werden überrannt von Unterstützungsangeboten, die teilweise gar nicht zu unseren Bedarfen passen. Und dann ist man beleidigt, wenn wir nicht alles annehmen wollen und so. Und das sind natürlich auch Themen, die mich persönlich teilweise beschäftigen, weil ich auch in meinem Leben schon Situationen hatte, wo ich unglaublich dankbar um Unterstützung war, wo ich absolut angewiesen auf Unterstützung war. Mhm. Aber ich kenne auch dieses Gefühl, dass man manchmal merkt, die Unterstützung, die mir jetzt gerade zur Verfügung steht, passt gerade gar nicht zu dem, was ich jetzt eigentlich gerade brauche. Und manchmal ist die größte Unterstützung auch mal ein Moment, einfach als Familie quasi in Ruhe gelassen zu werden und sein eigenes System sortieren zu können. Und jeder gut gemeinte Eingriff von außen, wir könnten doch, ja, kann dann manchmal zu viel sein, wenn man einfach gerade Themen hat, die man als Kernfamilie erstmal lösen muss und für sich, ne, sortieren muss. Und das ist einfach ein total spannendes Thema, das sich ja auch durch die gesamte Elternschaft zieht. Also wir denken bei Hilfe und Unterstützung ja oft daran, an sowas wie Babysitten bei Kleinkindern, aber es geht ja durchaus auch weiter, wenn wir große Kinder haben, Schulalter oder Jugendliche, da gibt es auch bestimmte Unterstützungssysteme, die greifen können, die uns sehr helfen können und manchmal kann es aber auch nötig sein, ne, das System noch mal ein bisschen neu zu sortieren, weil vielleicht manche Dinge gar nicht mehr so zu uns passen. Und ich glaube, dieses Thema Hilfe und Unterstützung, das treibt mich deswegen oft so um, weil ja das der Tipp ist, der Eltern immer gegeben wird. Also in jedem Ratgeber steht drin, lernt, um Hilfe zu bitten. Glaubt nicht, alles allein machen zu müssen. Ne? Kinder großziehen, ja, ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Und manchmal entsteht dann da so ein bisschen der Eindruck, als wären Eltern einfach zu blöd, die Hilfe, die es ja überall gibt, anzunehmen, als müsste man ihnen nur sagen, jetzt nehmt die Hilfe doch an und dann ist alles gut. Und so ist es aber ja nicht. Der Grund, dass ganz viele Eltern mit relativ wenig Hilfe und Unterstützung ihren Alltag oft auch managen, ist oft auch, dass die Hilfe und Unterstützung, die zur Verfügung steht, nicht zu dem passt, was diese Familien gerade brauchen würden. Und da geht es sowohl um informelle Unterstützung von Großeltern oder Freunden oder Nachbarn oder wie auch immer, aber auch um manchmal offizielle Unterstützungssysteme. Ne? Also es gibt ja alle möglichen Angebote, die Familien stärken und stützen sollen. Und da können großartige Sachen dabei sein, die für Familien ganz hilfreich sind. Aber ganz, ganz oft gibt es auch da so ein Mismatch, dass das, was mir als Hilfe angeboten wird, als Mutter oder Vater, vielleicht gar nicht das ist, was ich jetzt gerne hätte oder was mir wirklich helfen würde. Und das finde ich wichtig, das mal so auseinanderzudröseln.
Und jetzt bei der institutionellen Hilfe, woran denkst du jetzt so beispielhaft? Kannst du einfach irgendwas?
Ja, ich habe da verschiedene Beispiele im Kopf. Ich möchte ein Beispiel exemplarisch nennen und dabei ganz klar sagen, ich möchte da niemanden bashen oder kritisieren, sondern ich erzähle das aus meiner persönlichen Warte. Ja, als mein erstes Kind ganz klein war, oder habe ich so einen Flyer bekommen von so einem praktisch Besuchsdienst bei uns aus der Stadt damals. Da wurde praktisch angeboten, dass das waren vor allem ältere Damen, die so ein bisschen nach einem Ehrenamt gesucht haben, junge Mütter besuchen und denen mit ihren Babys helfen. Und da ging es spezifisch auch um Familien, die jetzt nicht direkt Großeltern drumherum haben oder so. Und das Angebot war quasi, eine nette Dame kommt bei dir vorbei, hilft dir ein bisschen mit deinem Baby, du bist dann nicht so allein. Das kostet nur 5 Euro die Stunde, also weniger als ein klassisches babysitten und du kannst dann mal in Ruhe duschen gehen oder so. Und das ist ja was, was für manche, glaube ich, ein absoluter Segen ist, ne? Zu sagen, da kommt jemand und nimmt mal mein Baby. Und ich habe selbst aber so gemerkt in dieser damaligen Zeit, dass ich dachte, das Letzte, was ich brauche, ist, dass irgendeine fremde Frau bei mir zu Hause aufkreuzt und mein Baby nehmen will, damit ich irgendwas anderes machen kann. Was mir helfen würde, wäre, irgendeine nette Person kommt, ich kann mein Baby nehmen und die Person sagt, ich räume mal die Spülmaschine aus oder ich leg mal einen Korb Wäsche zusammen oder so. Und dann stand aber explizit auf diesem Flyer, dass das auf keinen Fall geht. Also, dass diese Leute, die da kommen, keine Haushaltstätigkeiten verrichten, nicht irgendwie ne, bei irgendwelchen Sachen helfen, die nichts mit dem Baby zu tun haben, sondern der Deal ist, die halten das Baby, du kannst was anderes machen. Und das war jetzt so ein ganz banales Beispiel, wo ich dachte, das ist sicher gut gemeint und es gibt sicher auch Leute, für die das passt und die dann einfach sagen, ich bin froh. Und für mich persönlich hätte nichts ferner von meinem Bedarf sein können, als dass mir jemand sagt, hier, wir würden gerne jemand Fremdes bei dir in die Wohnung schicken, der dein wenige Wochen altes Baby nimmt und du kannst dann was anderes machen in der Zeit. So, weißt du, was ich meine?
Ja, klar. Und damit ist ja sozusagen das Bedürfnis der Hilfe anbietenden Person ist ja da eigentlich höher eingestuft als deine Bedürfnisse.
Ne? Das könnte man so interpretieren, ja.
Mal so ein Baby so ein bisschen hatschen, das wäre doch irgendwie schön und dem Lieder vorsingen. Ja, klar.
Und umgekehrt eben, also das, was ich mir gewünscht hätte, ne, dass dann vielleicht mal jemand kommt und irgendwie mit Haushaltssachen hilft, dafür gab es halt kein Angebot. Also natürlich kann man eine Haushaltshilfe einstellen, ganz regulär, aber das ist eben so für mich zum Beispiel ne, so ein Beispiel dafür, wie dann manchmal Hilfsangebote geschaffen werden, die dann eben auch sehr stark an den Bedürfnissen der Helfenden orientiert sind, ne? Wie du sagst, süßes Baby auf den Arm nehmen und sozusagen wirklich zu sagen, was hilft denn den jungen Müttern am meisten, dass jemand vielleicht ehrenamtlich sich um das Drumherum kümmert, damit die sich um ihre Babys kümmern können. Dafür gibt es seltsamerweise recht wenig Organisationen, die sich da stark machen. Und vermutlich gibt es auch nicht so viel Ehrenamtliche, die jetzt Bock hätten zu sagen, ich will für jemand anderen die Küche putzen oder so. Und das ist ja auch verständlich und gleichzeitig zeigt das halt auch nochmal diese Dynamik, dass Hilfe und Unterstützung selten komplett selbstlos passiert, sondern dass dann immer auch Helfende ne, eine bestimmte Intention haben, sich was erfüllen wollen und die geholfen Bekommenden dann auch oft das Gefühl haben, sie müssten für bestimmte Sachen dankbar sein, auch wenn das vielleicht gar nicht das ist, was sie eigentlich haben wollten und so. Und das sehe ich auch in anderen Bereichen, also ohne da jetzt zu tief einsteigen zu wollen, aber Familien können ja auch eine sogenannte Familienhilfe bekommen übers Jugendamt in belastenden Situationen. Und das ist auch relativ stark begrenzt, was diese Familienhilfen tun dürfen und was nicht. Und es gibt Familien, genau. Für die ist das extrem hilfreich. Jemand kommt von außen mit einem frischen Blick, ja, setzt sich mit den Eltern hin, schreibt einen Plan, was könntet ihr anders machen, wie könntet ihr mit euren Kindern den Alltag leichter strukturieren. Es gibt Familien, die brauchen genau das. Es gibt aber auch Familien, die sind hochbelastet, die brauchen nicht, dass sich jemand bei ihnen an den Küchentisch setzt und sagt, jetzt machen wir einen Plan, sondern die bräuchten, dass jemand kommt und sagt, ich spiele mal mit eurem Kind eine Runde Uno, ihr könnt euch mal einen Moment hinlegen. Und dafür ist dann aber wieder sozusagen dieser Job nicht gedacht. Also das bezahlt das Jugendamt nicht, das bezahlt nicht Akutentlastung, sondern das bezahlt Hilfe zur Selbsthilfe, was nachvollziehbar ist und trotzdem an den Bedarf mancher Familien, die eigentlich, sag ich mal, gut optimiert sind, aber die einfach müde sind, weißt du, trotzdem voll vorbeigeht. So. Und das ist halt was, was es in ganz vielen Varianten gibt, dass es sozusagen gut gemeinte Hilfs- und Unterstützungsangebote gibt, die auch absolut ihre Daseinsberechtigung haben, aber viele Familien fallen sozusagen durchs Raster mit ihrem Unterstützungsbedarf, mit dem, was sie sich wünschen würden, mit dem, was sie auch brauchen würden. Und wenn man dann natürlich so ein bisschen sagt, naja, es gibt doch so viele Hilfsangebote, selber schuld, wenn du die nicht nutzt, so, dann ist natürlich das Gegenteil von Hilfe erreicht.
Ich muss da gerade an eine gute Bekannte von mir denken, mit der habe ich mich mal unterhalten über die vielgeliebten Putzdienste. Das gab es bei uns im Kindergarten und heute in der Schule putzen wir auch immer noch. Und die sagte immer so, ja genau, man putzt da im Kindergarten und zu Hause schaut's aus wie Sau. Und dann hat die schon, die hat das eigentlich damals, das ist schon echt ein paar Jahre her, die hat das genauso auf den Punkt gebracht, gesagt, ja, also wir haben ein Unterstützungssystem uns gesucht, also im Sinne von ein langfristiges, also ein Kindergarten, eine Eltern-Ini und die Folge ist halt, Und das hat man mir ja auch vorher gesagt. Und es ist auch völlig okay so, bla 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 bla. Es gibt sehr gute Gründe für Elternputzdienste, wissen wir alle. Dass du halt dann da rumputzt und zu Hause sieht es halt noch schlimmer aus, als wenn halt es einfach irgendjemand anderer tun könnte, als eben die gestresste Kleinfamilien-Teilnehmenden, ja, so. Und nochmal, deswegen möchte ich diese Putzdienste quasi gar nicht in Abrede stellen, aber sie haben auf jeden Fall auch etwas Belastendes in sich.
Ja. So. Du, ganz ehrlich, das ist der Grund, warum wir, mein Mann und ich, Elterninitiativen bei allen unseren Kindern immer von vornherein ausgeschlossen haben, weil wir wirklich gesagt haben, wir haben keine Kapazitäten für genau sowas. Wir brauchen Kinderbetreuung im allerbesten Sinne als Dienstleistung. Ja, die Leute kriegen Geld dafür und dann sollen sie uns entlasten und nicht irgendwelche zusätzlichen Belastungen in unseren Alltag tragen. Also das war für uns sozusagen immer klar zu sagen, irgendwelche Sachen, wo wir dann noch am Wochenende gärtnern, putzen, irgendwas müssen, das ist in unserem Familiensystem nicht machbar. Wir schaffen das nicht. Wir brauchen unsere Kraft für uns und unseren Haushalt und unsere Kinder und wir brauchen Entlastung durch den Kindergarten und nicht noch irgendwelche Zusatzaufgaben. Und
das ist jetzt sehr lustig, Nora, weil also wir haben ja unsere Kinder komplett Elterninitiativ betreut und ich verstehe euren Ansatz sehr, aber natürlich gibt es neben den ideellen Gründen ja auch schlicht sozusagen, gab es hier halt auch eine Mangelsituation, die dir ja gar nichts übrig bleibt. Die Elternini kommt ja, glaube ich, historisch gesehen auch aus dem Mangel und nicht primär aus einem pädagogischen Ansatz, aber sicher auch. Oh, großes Thema, können wir wann anders mal machen. Habe ich mal erzählt, ich stand ja sogar vor Gericht als Vereinsvorstand. Egal.
Okay.
Ja, Elterninis. Es ist auch eine große Lebensschule für Hilfe und Unterstützung, muss man sagen.
Ja, nee, und ich glaube das auch total, dass wenn man gemeinsam sowas macht, also regelmäßig als Elternini aufräumt und putzt und gärtnert und so, dass das natürlich auch zusammenschweißen kann, dass da auch Beziehungen entstehen können. Ich glaube das alles total. Ich kenne Leute, die schwören da drauf. Ich kann einfach nur sagen, dass wir als Eltern sehr, sehr früh gemerkt haben, wenn wir Hilfe und Unterstützung suchen, dann brauchen wir Hilfe und Unterstützung ohne irgendwelche Mehrarbeit an anderer Stelle, die dann wieder für uns rauskommt. Sonst geht diese Gleichung, weißt du, was hilft, was kostet sozusagen für uns nicht auf. Und das ist aber natürlich auch eine Persönlichkeitssache und ein bisschen eine Typsache, auch je nachdem, wie man so sein Erwerbsleben und sein Alltagsleben organisiert. Wir haben wirklich oft einfach das Gefühl, wir brauchen alle unsere Kapazitäten hier, ja, also für unser eigenes System. Und natürlich backen wir mal Muffins für den Kindergartenbasar oder so, aber das ist so der
Das finde ich jetzt wahnsinnig lustig. Ich dachte irgendwie, ihr seid auch in all diesen, in diesen ganzen AKs und wie sie alle heißen.
Guck mal, ich zerstöre ich mein Image. Aber Willen, es ist wirklich, wirklich so, dass ich mich sehr gerne engagiere und gerade auch bei spezifischen Projekten mich einbringe, aber solche Dauersachen und gerade sowas wie so Putzjobs, das wäre für mich wirklich ganz, ganz schlimm. Und auch ein bisschen witzig zu sagen, wir leisten uns zu Hause für unser hart verdientes Geld bezahlte Hilfe beim Putzen, um damit Kindergarten zu putzen, weil wir sozusagen keinen Kindergartenplatz
hätten. Ja, aber so ist es.
Ja. Das
bei uns war auch im Dinge. Kindergarten geregelt, du durftest auch nicht deine Putzkräfte quasi da reinschicken, weil es gab wohlhabende Eltern, die wollten dann ihre jemanden Putzleute schicken. Dahin. Geht nicht.
Ja, also wir waren mal auf einer Schule, da gab es immer die Möglichkeit, sich rauszukaufen aus solchen Diensten. Also im Sinne von, mache das oder spende folgende Summe. Und wir haben uns immer fürs Bezahlen entschieden, tatsächlich, weil ich immer dachte, ich muss mir jetzt selber so hohen Stundenlohn sozusagen für meine persönliche Arbeit, wie anstrengend das für mich ist, einrechnen, dass Bezahlen immer günstiger ist.
Geil, bei mir hat da auch sozusagen diese soziale Zugehörigkeit oder der soziale Druck. Ne? Es gibt ja immer die offiziellen Elternstunden und die dann auch noch ein paar mehr Stunden machen. Für die leider nicht so viel machen.
Ja.
Bin ich viel zu tief verstrickt da drin wahrscheinlich. Ne?
Ja. Ja, aber es ist ja spannend, ne, dass wir sozusagen. Es gibt ja diesen Begriff, evolutionär eine kooperativ aufziehende Art sind. Also wir Menschen sind nicht dafür gemacht, unsere Kinder komplett allein großzuziehen. Wir sind für Gemeinschaft gemacht. An ganz vielen Stellen merkt man das auch. Das ist für uns Menschen ein Grundbedürfnis, auch mit anderen verbunden zu sein und nicht so als Einzelkämpfer alles zu schaffen. Und trotzdem tun wir uns oft in der Praxis auch gar nicht so leicht, damit zu sagen, wie lebt man denn so eine Gemeinschaft von Unterstützung und gegenseitiger Hilfestellung? Man ist dann auch, und da bin ich selber das beste Beispiel, schnell auch genervt von solchen Ansprüchen. Und warum soll ich jetzt da putzen? Und letztendlich sucht man die Verbindung und sucht die Gemeinschaft. Und das ist natürlich, glaube ich, schon auch ein Thema, das in unserer heutigen Zeit besonders stark zutage tritt. Wir sind eine Gesellschaft, die immer individualisierter geworden ist. Jede Familie organisiert sich selbst nach ihren eigenen Regeln. Und dann wird es natürlich auch schwerer, andere Leute da mitmischen zu lassen, weil mit anderen Menschen immer auch andere Einflüsse, andere Glaubenssätze, andere Verhaltensweisen eindringen ins eigene Familiensystem. Und wenn ich mich so unterhalten habe mit älteren Menschen, also so Generation meiner Großeltern, die dann so erzählt haben, wie selbstverständlich das war, als ihre Kinder klein waren, dass so gefühlt so ein ganzes Dorf Kinder miterzogen hat, ne? Aber jeder auch so ein bisschen das Recht hatte, also auch eben als Mutter eines anderen Kindes zu sagen, hier, das geht aber nicht, ja, das machst du nicht, so. Da hat sich schon auch viel verändert. Also wenn jetzt irgendeine, ich sage jetzt mal, fremde Mutter mein Kind zurechtweisen würde irgendwo, wäre ich relativ schnell relativ sauer und würde sagen, hier, das ist mein Kind, das regel ich.
Aber wenn ich da kurz einhaken darf, ich glaube, das ist dann falsch verstandene Gemeinschaft. Mit irgendeiner fremden Mutter, die dein Kind zurechtweist, hast du keine Gemeinschaft. Ja. Wenn ihr euch nicht vorher verständigt habt auf, wir sind alle in dem gleichen Kindergarten und wir müssen alle zusammen hier außerdem die rottende Terrasse reparieren oder so, dann seid ihr eine Gemeinschaft. Und dann kannst du, glaube ich, in dieser Gemeinschaft auch mit dieser Frau interagieren oder zulassen, dass die mit deinem Kind umgehen. Aber so ganz fremd, das ist ja so, wie wenn du am Marienplatz bist und plötzlich dich jemand umarmt. Da würdest du ja auch sagen, hören Sie, nur weil wir bei der Marienplatz stehen, können wir uns jetzt auch nicht umarmen. Ja. Weißt du, wie ich meine?
So. Ja, ja. Genau, also ich merke eben bei mir, dass sozusagen meine Schwelle, wer in Anführungszeichen mein Kind miterziehen darf, in dem Bewusstsein, dass der Begriff Erziehen auch ein bisschen schwierig ist, aber ich meine sowieso, ne, mit meinem Kind in Aktion gehen im Sinne von, das ist okay, das ist nicht okay. Da ist sozusagen für mich die Schwelle, dass ich jemanden da rüberlasse, extrem hoch. Also da gucke ich sozusagen, das dürfen natürlich Tagespflegeperson oder ErzieherInnen in einer Kita oder einem Kindergarten oder so, die ich ausgewählt habe, ja, und dann dürfen das die Großeltern unserer Kinder, aber auch nicht qua Geburtsrecht, weil sie die Großeltern sind, sondern nur, weil sozusagen auch ich sicherstellen kann, dass bestimmte Werte, bestimmte Grundsätze, die mir und uns wichtig sind, da eben auch eingehalten werden und es ist auch besprochen und sozusagen offen kommuniziert, unsere Kinder werden nicht bestraft, unsere Kinder werden nicht angeschrien, unsere Kinder werden nicht weinen gelassen und ne, solche. Und genau. Das klingt manchmal so ein bisschen nach das Offensichtliche vielleicht nochmal thematisieren, aber wenn ich mir angucke, was für Briefe jede Woche in meinem Postfach ankommen, sind das eben keine Selbstverständlichkeiten. Also für ganz, ganz viele Familien sind genau da auch wirklich die Stellen, wo es ganz schwierig werden kann, eben auch gerade mit Großeltern oder mit anderen Verwandten, die sich dann einmischen und dann eben meinen, sie müssten jetzt mal so ein Kind in den Senkel stellen, so, ne? Und wir haben ganz ausgewählt und speziell auch mit einigen Freunden, also engen Freunden unserer Familie, quasi so Absprachen gehabt im Sinne von, wenn mein Kind bei euch ist, dann dürft ihr, ne, Folgendes auch mit dem Kind natürlich erzieherisch regeln, aber das sind ganz wenige Menschen, die da sozusagen dieses Vorschussvertrauen von uns bekommen haben, dass wir wirklich gesagt haben, okay, ihr dürft quasi miterziehen. Ja, also natürlich, wenn ein Kind irgendwo am Nachmittag zu spielen ist und ein Elternteil sagt, bei uns wird man nicht auf den Tisch klettern oder sowas, das ist selbstverständlich und normal, aber wirklich so ein bisschen tiefer da mit dem Kind auch in Verhaltensweisen sozusagen einsteigen und da drüber reden und gucken, wie man da irgendwie Dinge verändert, das ist was nicht viele Leute dürfen bei uns. Voll. Aus Gründen, weil mir das einfach sehr, sehr wichtig ist, dass das auf eine bestimmte Weise passiert und ich da nicht so ein grundsätzliches, sag ich mal, blindes Vertrauen haben kann, dass das alle Leute genauso regeln würden.
Hm. Das verstehe ich auf jeden Fall. Ja, ja.
Und gerade dieses Thema Großeltern, um das vielleicht noch einmal ganz kurz aufzumachen, ist halt für viele Familien echt ein sehr, sehr großes. Es gibt ganz, ganz viele Familien, die ganz klar sagen, ohne Großelternhilfe würde unser Alltag gar nicht funktionieren, würde komplett zusammenbrechen. Da ist auch ein Gefühl von großer Dankbarkeit oft, aber auch manchmal ein Gefühl von großer Abhängigkeit. Auch so ein Gefühl von, wir können auch gar nichts sagen, weil wenn die sagen, wir helfen nicht mehr, dann wissen wir gar nicht, wie wir unsere Berufstätigkeit, unseren Alltag weiter schaffen sollen. Und wie das so oft ist, ich bin mir sicher, es gibt unzählige Familien, wo diese Großelternunterstützung ganz wunderbar funktioniert und ganz bereichernd ist für alle Beteiligten. Und davon höre ich nur nicht so viel, weil diese Leute mir nicht schreiben, weil die keinen Leidensdruck haben. Was bei mir halt ganz oft landet im Postfach, ist das, was halt nicht klappt. Und das sind sowohl Familien, die sich sehr im Stich gelassen fühlen, die keine Großelternunterstützung oder sehr wenig Großelternunterstützung oder sehr wenig liebevolle Großelternunterstützung erfahren, obwohl sie es gerne hätten. Und andererseits aber auch Familien, wo ganz viel Unterstützung da ist, aber wodurch diese viel Unterstützung auch immer wieder Konfliktpunkte aufbrechen. Und zwar ganz unterschiedlich. Es gibt so diese eine große Gruppe von Eltern, die sagen, meine Eltern, Schwiegereltern sind super nett, aber die halten sich einfach nicht an unsere Regeln, an unsere Vorgaben, was sowas wie Süßigkeiten, Medienkonsum, solche Themen Strafen. Angeht. Strafen, auch sowas wie vor dem Kind rauchen, vor dem Kind Alkohol trinken. Was gucken die Erwachsenen im Fernsehen, während Kinder mit im Raum sind, solche Sachen. Und dann gibt's aber auch umgekehrt natürlich Familien, die wirklich sagen, die Großeltern quasi entfremden unsere Kinder von uns. Also versuchen fast sowas wie zweite Eltern zu sein und treten quasi ständig zu uns Eltern in so eine Art Konkurrenz. So, das sagen wir der Mama aber nicht. Wir zwei, wir machen hier sowas und du musst auch gar nicht nach Hause gehen. Du kannst auch bei mir wohnen. Solche Dynamiken. Und da kriege ich natürlich in unendlich vielen Facetten so viel Schmerz und so viel Leid und so viel Verletzungen auch mit, dass es manchmal für mich schwer auszuhalten ist, wenn in so Zeitungsartikeln oder so das oft so verklärt wird im Sinne von das Beste, was einer Familie passieren kann, sind ganz engagierte Großeltern, weil ich immer denke, ja, aber. Also das kann der Jackpot sein, absolut. Aber es gibt halt auch eine andere Seite der Geschichte und die wird nicht so oft erzählt und die ist für die entsprechenden Familien aber trotzdem super schwer zu lösen, weil man ja die eigenen Eltern, Schwiegereltern, wie auch immer, nicht wie eine Tagesmutter oder eine Fachkraft, mit der man nicht zufrieden ist, nicht einfach kündigen kann und sagen, mir gefällt euer Umgang nicht, wir suchen jemand Neues, sondern da sind ja auch ganz lange gewachsene Beziehungen und ganz komplexe familiäre Systeme dann auch dahinter, die sich nicht runterbrechen lassen auf, ihr seid gute Großeltern oder ihr seid schlechte Großeltern, sondern da ist halt so eine Ambivalenz, da ist ganz viel Liebe und gleichzeitig sind da Grenzüberschreitungen, gleichzeitig ist da Enttäuschung und Schmerz und jeder erfüllt sich so ein bisschen die eigenen Bedürfnisse, aber es ist dann manchmal eben auch auf Kosten der Kinder oder auf Kosten dessen, was die Eltern sich für die Kinder wünschen würden.
Super schwierig, wenn ich dir zuhöre, ja. Weil da eben genau diese ganzen Ebenen drin sind, die Beziehungsebenen, du bist plötzlich selber Vater oder Mutter und dann steht da plötzlich deine Mutter, behandelt dich immer noch wie dein Kind und behandelt dein Kind so, wie du behandelst wurdest. Wenn wir jetzt mal die relativ offensichtlichen Fälle ausklammern, also was du gerade hattest, so wie Rauchen vor dem Kind, keine Ahnung, Tatort laufen lassen, während die Kinder im Raum sind, also sozusagen, wo man sich jetzt quasi nicht so fragen muss, ja, spinne jetzt ich oder spinnst jetzt du? Ja, sondern wenn es okay ist, ich weiß nicht, weil ich glaube, da sind wir relativ nah an, was man dann Kindswohlgefährdung nennt. Aber wenn es halt so um diese Graubereiche geht und diese, ist es jetzt okay, wenn halt bei Opa so und so, wenn bei Oma so und so, wenn dann ein anderer Ton herrscht, wenn man sich nicht benimmt oder ist es dann, weil vieles gilt ja so als Kinder können abstrahieren, dass in unterschiedlichen Umgebungen unterschiedliche Regeln gelten so und auf der anderen Seite denkt man so, ich will aber nicht, dass du so mit meinem Kind umgehst. Mhm. Und gleichzeitig, weil wir ja heute über Hilfe oder in dem Fall Unterstützung sprechen, holst du halt jeden Dienstag aus dem Kindergarten ab oder stehst nach dem Hort parat, ob es schneit oder ob es 30 Grad und Badewetter hat und holst halt ab. Ja. Wie kriege ich denn das unter einen Hut? Ja?
Ja, das ist wirklich herausfordernd, weil genau wie du sagst, es gibt natürlich solche Schwarz-Weiß-Beispiele, ne? Also die Großeltern, die Jesper Juul inhaliert haben und total bedürfnisorientiert erziehen, wo du so gar keine Issues irgendwie hast. Oder die Großeltern, die wirklich im Bereich von Kindeswohlgefährdung sich begegnen, wo jeder Mensch, der da von außen drauf guckt, sagen würde, ja, so kannst du halt dein Kind nicht betreuen lassen, das geht nicht. Aber das Allermeiste spielt sich irgendwo dazwischen ab, was eben dann schwierig ist. Ja, oder wo dann eben Großeltern auch nicht so aus ihrer Haut können oder manchmal auch Eltern vielleicht dann sehr rigide Vorstellungen davon haben, was okay ist und was nicht. Also ich erlebe das schon auch manchmal gerade, dass Eltern mit relativ jungen Kindern, die so gerade selber noch nach ihrem Weg suchen, ne, dann zum Beispiel sehr, sehr viel Wert darauf legen, die exakt richtigen Formulierungen zu verwenden und dann eben zu sagen, man darf einem Kind keine Frage stellen, wenn es keine Frage ist, sondern nur eine rhetorische Frage. Und man darf dem Kind nicht sagen, du musst, sondern man muss das anders formulieren. Und dass da dann manchmal Großeltern, liebevolle, engagierte Großeltern, auch so ein bisschen aussteigen und sagen, ich rede mit meinem Enkelkind, so wie der Schnabel gewachsen ist. Ich bin freundlich und zugewandt, aber ich kann nicht euren exakten Wortlaut in allem kopieren. Das bin dann auch einfach nicht ich. Das kann ich auch verstehen. Und ich glaube, da ist wirklich manchmal dieser Grad so da. Also manchmal müssen wir Eltern, gerade Eltern, die sich viel Gedanken machen darum, wie sie mit ihren Kindern umgehen, glaube auch ein bisschen lernen, lockerer zu lassen und zu sagen, nicht alles, was ein bisschen anders ist als das, was wir machen, ist gleich toxisch und traumatisch und schlimm. Und Kinder spüren eben auch, ne, mit welcher Haltung, mit welcher liebevollen Wertschätzung ihnen begegnet wird, auch wenn Großeltern vielleicht mal einen Satz raushauen, den wir so nicht sagen würden, ja. Und trotzdem will ich auch nicht sagen, ach Eltern, entspannt euch einfach mal, ja, die Großeltern werden das schon rocken, weil es gibt natürlich auch Sätze und Verhaltensweisen, die man aus gutem Grund um sein Kind herum nicht haben will. Ne? Wenn ich als junge Frau mit sehr viel Bodyshaming aufgewachsen bin, mir wurde die ganze Zeit gesagt, du musst aufpassen, dass du nicht zu dick wirst und so, ja. Und dann merkst du praktisch, deine Mutter kopiert das Verhalten und kommentiert auch schon den Körper deiner Zweijährigen auf. Dass du da dann irgendwie auch sagst, das will ich nicht, dass sich das in die nächste Generation fortsetzt, ist ja total nachvollziehbar und legitim, aber es ist oft schwer, weil da natürlich auch bei den Großeltern oft so eine Verletzlichkeit drin steckt, wenn man dann was kritisiert, dass es dann heißt, aha, haben wir das bei dir also auch schon falsch gemacht, wisst nur ihr, wie man gute Eltern ist, das fühlt sich dann schnell nach Abrechnung an, das ist komplex.
Weil das ist ja jetzt ein Zwei-Ebenen-Beispiel, ne? Ich glaube, manchmal ist es dann gut zu sagen, okay, klären wir jetzt heute die Mutter-Tochter-Beziehung oder die Enkelin-Oma-Beziehung. Weißt du, wenn ich zu dir komme und sage, du warst scheiße als Mutter und bist scheiße als Oma, das ist ja nochmal ein größerer Vorwurf, als wenn ich nur sage, heute geht es jetzt mal nur um deine Oma-Rolle und ich hätte gerne Folgendes.
Ja, und was ich zum Beispiel letzte Zeit auch oft in meinen Nachrichten so erlebe, ist, also ich habe so das Gefühl, es gibt auch so einen Paradigmenwechsel, ja, also die älteren Großeltern, mit denen haben viele heutige Eltern eher so das Thema, die älteren Großeltern sind einfach noch relativ autoritär geprägt und reden dann eben auch mit den Enkelkindern so, ne, im Sinne von, und du isst deinen Rotkohl und davor darfst du nicht aufstehen und solche Sachen und dann sagen die Kinder, so darfst du nicht mit meinem Kind sprechen. Jetzt habe ich das Gefühl, sind ja viele heute junge Großeltern, die jetzt gerade so Enkelkinder bekommen, auch schon wieder aus einer ganz anderen Generation und sind oft viel cooler und sind viel entspannter mit vielen Sachen. Ne? Das sind so die späten Babyboomer, die jetzt auch nicht mehr so Kriegskinder sind irgendwie. Und die sind oft sehr relaxed mit sowas und sagen, ja, ich gehe mit dem Kind auch raus, wenn es Flecken auf der Latzhose hat, das ist mir völlig egal. Und da kriege ich jetzt oft eher Briefe von insbesondere Müttern, die quasi die Omas ihrer Kinder, wirklich spezifisch auch die Omas, nicht so sehr die Opas, so ein bisschen als übergriffig, im Sinne von überengagiert, die scheren mir in meine Mutterrolle rein empfinden. Ich nenne dir ein konkretes Beispiel. Eine Frau hat mir geschrieben und hat gesagt, ich bin schwanger mit meinem ersten Kind. Und wir sind extra in die Nähe meiner Schwiegereltern gezogen, neu, jetzt während der Schwangerschaft, weil wir uns wünschen, dass wir mehr Support in unserem Alltag haben. Meine Schwiegermutter ist jetzt so freudig aufgeregt, dass sie Oma wird zum ersten Mal, dass sie unabgesprochen in ihrem Haus ein komplettes Zimmer für das Baby eingerichtet hat. Komplett mit Wickeltisch, Gitterbett, allem Mobilier so. Und jetzt mir immer schon erzählt, wie sehr sie sich darauf freut, das Baby da drin zu versorgen und dass das Baby dann ja auch ganz schnell übernachten darf und dass sie schon Fläschchen besorgt hat und Schnuller und dass es auch ganz wichtig ist, dass sie jetzt schon dem ungeborenen Baby im Bauch eine Spieluhrmelodie vorspielt, dass wenn das Baby dann bei ihr schläft, es diese Spieluhrmelodie wiedererkennt.
Oh, okay.
Ja, und diese Mutter fliegt so total aus und sagt, ich will am liebsten wieder wegziehen. Das ist mir alles zu viel. Dieses Kind ist noch nicht mal geboren. Ich habe das noch kein einziges Mal auf dem Arm gehabt. Und es werden hier schon die Großelternübernachtungen geplant. Und wir haben noch kein Babyzimmer, aber die haben schon ein Babyzimmer. Das fühlt sich an, weißt du, als würden sie versuchen, dieses Baby zu ihrem Baby zu machen. Und da kann man natürlich jetzt sich hinstellen und sagen, die Mutter soll sich nicht so anstellen, die Oma ist einfach sehr vorfreudig, die kann ja immer noch entscheiden, ne, was sie mit dem Baby dann macht. Und gleichzeitig kann ich emotional schon auch verstehen, dass man als Schwiegertochter so ein bisschen denkt, ey, back off, ja, jetzt fahrt mal einen Gang zurück. Wir haben uns gewünscht, dass ihr ein bisschen unterstützt, aber ihr sollt dieses Baby nicht adoptieren. So, weißt du, was ich meine? Ja. Und das sind so Themen, also das ist jetzt vielleicht ein extremes Beispiel, aber das sozusagen, das sind Themen, die jetzt in der letzten Zeit häufiger aufkommen. Weniger dieses, meine Eltern sind so autoritär oder meine Schwiegereltern, als so dieses, wie zieht man sehr liebevollen, sehr engagierten Großeltern gegenüber trotzdem auch so eine Grenze ein, von wegen, ihr dürft euer Enkelkind lieben ohne Ende und wir sind die Kernfamilie und wir brauchen unseren eigenen Raum und wir wollen euch nicht mit in Urlaub nehmen und wir wollen nicht, dass ihr unangemeldet hier vorbeikommt und wir wollen nicht, dass ihr drei Nachmittage die Woche dieses Enkelkind quasi verlangt im Sinne von, so viel Zeit beanspruchen wir mit diesem Kind. Ne? Und das gibt es natürlich auch in ganz unterschiedlichen Varianten. Ne? Aber das ist so ein neues Thema, was tatsächlich mir vor 10, 15 Jahren weniger begegnet ist. Dass dann sozusagen junge Eltern eher sagen, wir haben gar nicht so ein Problem mit unterschiedlichen Erziehungsvorstellungen. Es ist eher so ein, wir würden gerne unser Kind noch selbst großziehen. Ding.
Verstehe ich sehr gut. Mir hat da mal jemand kluger geraten, in so familiären Geschichten, dass oft gut ist, einen Korridor zu bauen. Also du hast ein meinungsstarkes, begeisterungsfähiges, / übergriffiges Verwandtenteil. Ja? So. Egal, ob jetzt Muttern unangefordert vorbeikommt oder Vatern sagt, hier, schau mal, ich habe euch irgendwie 3 Kilo Blumenkohlsuppe gekocht. Zack. Ja. Wie auch immer. Ja? Also irgend sowas, wo man sagt so, oh mein Gott, aber warum denn jetzt das? Ja?
Ja.
Dass dann eine Möglichkeit sein kann, zu sagen, ich baue dir einen Korridor. Das geht dann so, dass man sagt, Mila hat nächste Woche Geburtstag, die wird 3. Weißt du, was super wäre, ist, wenn du um 5 kommst und für alle Kinder Stockbrot machst. Ab dann rennt dieses Verwandtenteil begeistert so mit so einem Stockbrot, where is Stockbrot?
Ich habe einen Auftrag.
I got a job. Und dafür kann es dann aber auch selber bestimmen, wie das abläuft mit dem Stockbrot, weil man den Korridor natürlich klug gewählt hat, idealerweise. Und kann auch dafür dann wirklich gelobt werden. Und du selber kannst auch wieder so eine gewisse Dankbarkeit führen und sagen, geil, um 5 musste ich diesen Kindergeburtstag nicht mehr alleine machen. Da kam Onkel, wie auch immer, und hat Stockbrot gemacht. Versus, dass er schon um 1 da war, wo du eigentlich gehofft hast, das Kind schläft nochmal und erwartet hat, dass sein Geschenk jetzt ausgepackt wird. Weißt du, also so diese, ich weiß nicht, ob ich mich verständlich mache, aber das.
Nee, also dass man das so ein bisschen lenkt, ne? Dass man nicht einfach in eine Abwehr geht und sagt, du bist mir zu viel, so ungefähr, was dann wieder verletzte Gefühle hervorruft, sondern dass man eher das so ein bisschen kanalisiert, ja, im Sinne von, das ist super, dass du so viel Engagement und so viel Energie und so viel Liebe hast. Steck die doch genau da rein. Da können wir sie am besten brauchen, sozusagen.
Und das hat natürlich auch Aspekte oder Anteile von Führung übernehmen, letztlich Ansagen machen. So wie in so einem, mir hat mal eine Rettungssanitäterin erzählt, wenn so ein Notfall ist, dann stehen ganz viele Leute und wollen alle irgendwie was helfen und einer mischt sich dauernd ein, weil sie noch dazu eine Frau ist, dann sagt sie dem gerne, ich brauche einen Stock, der ist genau wie so ein Y, gehen Sie bitte dahinter in den Wald und suchen Sie so einen Stock. Also weißt du, einfach so, you need a job und du musst den Leuten irgendwie sagen, da jetzt lang, damit du halt nicht den Überblick verlierst, aber mitten im Trubel ist es wahnsinnig schwer, aber manchmal kann das helfen, sich vorher zu denken, in 6 Wochen ist dieser Kindergeburtstag und das wird ein Problem werden, wenn wir nicht vorher versuchen, da irgendwie was zu bauen. Ist nicht die Lösung für alles, aber das hat mir so einzelnen Situationen vielleicht schon mal ein bisschen geholfen.
Ja, also ich glaube, der große Unterschied zwischen, ich sag mal so ein bisschen eingekaufter, beauftragter Hilfe und so informeller Hilfe im Freundeskreis und in Familienbeziehungen ist eben, dass das eine trotzdem relativ transaktional ist. Ne? Du kannst trotzdem eine Beziehung aufbauen, aber letztlich ist es ein Job. Ja, also eine Babysitterin oder ein Babysitter kommt, kriegt Geld, kriegt einen Auftrag, was zu tun ist, geht danach wieder so. Und es kann trotzdem sein, dass man zu der Person über die Jahre eine Beziehung aufbaut und dass das auch nett ist und man sich unterhält. Aber trotzdem ist im Kern klar, wenn wir diese Person jetzt die nächsten 5 Monate nicht buchen, weil wir keinen Bedarf haben, gibt es keine verletzten Gefühle oder so. Und bei Freunden und, kann auch passieren, und bei Freunden und Familie ist der große, große Vorteil, diese Beziehungsebene, und ich glaube, das spüren Kinder auch oft total, also so dieses, meine Oma liebt es, auf mich aufzupassen, mein Opa freut sich total, wenn er mich vom Kindergarten abholen darf, wenn unsere, ne, befreundete Patenfamilie mit mir was macht, ist das für die genauso ein Highlight wie für mich. So, also ich glaube, das ist was ganz Kostbares für Kinder. Aber in dieser Verquickung von Hilfe und Unterstützung und persönlichen Beziehungen mit nochmal eigenen Erwartungen und eigenen Wünschen an diese Beziehung steckt eben oft auch ein gewisses Verletzungspotenzial, weil eben ganz viele Menschen in Beziehungen gerne helfen wollen, aber sie wollen dann auch in der Art und Weise helfen, wie sich's für sie gut anfühlt, und sie wollen dann auch angemessen gewertschätzt werden und angemessene Dankbarkeit. Und dann ist immer die Frage, wie sehr muss man sich dann auch hin und her zurückhelfen, also wer schuldet wem was, und das ist auch nicht so einfach. Also ich kann auch noch mal ein Beispiel erzählen, das mir eine Frau geschrieben hat, was mich einfach berührt hat. Das war eine ganz andere Geschichte als die, die ich gerade erzählt habe. Da war also ein Elternpaar mit 2 Kindern, und die Eltern des Vaters haben eben regelmäßig einmal in der Woche die beiden Kinder von der Kita abgeholt, den Nachmittag über betreut, und am Abend haben die Eltern dann sich bei den Großeltern getroffen, mit denen Abend gegessen, sind dann nach Hause gegangen. Und das war für diese Familie jahrelang ein richtig gutes Ding. Also das war eine große Entlastung und die Eltern waren total dankbar drum. Und dann sind diese Kinder immer älter und älter und älter geworden, aber irgendwie hat niemand einen Absprung aus diesem System geschafft, sondern die Großeltern haben sich immer so gefreut auf diesen, weiß nicht, Mittwochnachmittag, dass die Eltern das dann nicht irgendwann übers Herz gebracht haben, zu sagen, unsere Kinder sind jetzt 8 und 10, die brauchen das eigentlich nicht mehr, so, ja. Und irgendwann wurde aus dieser großen Hilfe in der Kleinkindzeit eine gewisse Anstrengung auch für die Familie. Die Kinder haben dann am Tag vorher oft schon gemault, oh, warum müssen wir jetzt zu den Großeltern hin, wir würden lieber was mit unseren Freunden machen. Die Eltern hatten immer das Gefühl, wir müssen da abends noch hin, wir müssen da noch Abendessen, wir müssen dann da noch rumhängen, eigentlich würden wir am liebsten nur nach Hause gehen. Ja, mittlerweile sind die Kinder so frühe Pubertät und die machen das immer noch. Die Eltern sagen so, vielleicht ist das so, dass wir auch sagen müssen, die ersten 6 Jahre hat es uns geholfen, jetzt hilft es ihnen umgekehrt. Jetzt hat sich praktisch die Verantwortung verschoben, weißt du? Also wir haben, als die Kinder klein waren, eine Hilfe bekommen. Ist es nicht auch gemein, dann jetzt zu sagen, nur weil es unsere Familie nicht mehr braucht, nehmen wir den Großeltern jetzt das Highlight ihrer Woche weg, wo sie uns alle einmal die Woche sehen. Aber es ist nicht mehr eine Hilfe. Weißt du, was ich meine?
Und natürlich auch älter werden und jetzt Unterstützung brauchen.
Und das fand ich zum Beispiel auch eine spannende Erzählung.
Super spannend. Gerade dieses, ne, weil in all diesen emotionalen Systemen ist ja auch trotzdem Verrechnung immer ein großes Thema. Ja, also ich habe euch jahrelang und jetzt könnt ihr doch auch mal für mich, keine Ahnung, den Garten gießen oder sowas. Ja? Ja. Und das Kind so sagt so, wieso soll ich jetzt Garten gießen, nur weil du mich vor 6 Jahren mal 3 Jahre lang vom Kindergarten mittwochs abgeholt hast. Ja. Und die machen das jetzt immer noch. Wow, okay.
Und also in der E-Mail an mich ging es dann darum, dass die Eltern eigentlich das Gefühl haben, das sollten wir einfach so beibehalten, und zwar den Großeltern zuliebe. Und dass diese am Anfang der Pubertät sich befindlichen Kinder so langsam immer mehr aufbegehren und sagen, ihr könnt uns nicht zwingen, quasi mit 12 und 14 einmal die Woche Nachmittag bei unseren Großeltern sein zu müssen. Wir wollen das nicht mehr. So. Und die Eltern sagen aber, sie finden, das würde sich gehören, und die Kinder haben ja die anderen Nachmittage auch noch zur freien Verfügung, aber das kann man doch wohl machen. So. Und das war so der Anlass für die E-Mail. Und da haben wir so ein bisschen ausgetauscht. Aber es ist, ich fand es einfach ein spannendes Thema, weil man so oft dieses Thema Großelternbeziehung eben auch aus dieser Warte hört von Eltern, die dann eben entweder sagen, ich bin mega dankbar oder ich bin mega genervt. Und dieser Aspekt von, vielleicht ist es auch ein gegenseitiges sich helfen, ne? Vielleicht ist es wirklich so, dass dann irgendwann die Großelternhilfe nicht mehr im engeren Sinne uns hilft, aber trotzdem für das Familiensystem eine wichtige Rolle spielt. Weißt du, weil es auch Begegnungen ermöglicht und weil es Sinn und Erfüllung bringt, zu sagen, ich bin da so eingebunden. Das fand ich eben einen spannenden Aspekt, weil ich eben auch das Gefühl habe, es gibt Eltern, die so in ihrem eigenen Stress drin sind, dass sie quasi nur durch die Linse, bringt es uns was, auf Sachen gucken und dann auch relativ radikal irgendwann sagen, so, jetzt haben wir Hort, jetzt brauchen wir euch jetzt nicht raus. Mehr, so ungefähr.
Ja, ja, ja.
Und das kann natürlich auch in der familiären Beziehung schmerzhaft sein, wenn man merkt, okay, wir waren eine kostenlose Schulhort-Alternative für 3 Jahre und jetzt werden wir quasi sozusagen aussortiert, weil wir nicht mehr gebraucht werden. So, ne? Also das ist ganz, ganz vielschichtig und komplex. Und es gibt natürlich dann immer dieses Oberthema, wenn natürlich die familiären Beziehungen so sind, dass man solche sich wandelnden Erwartungen gut besprechen kann, ne, dann kann man das alles lösen. Aber in sehr, sehr, sehr vielen Familiensystemen gibt es da halt auch eine gewisse Sprachlosigkeit, genau, eine gewisse Sorge vor Verletzungen, gewachsene Strukturen, die es einfach auch schwer machen, ganz offen zu sagen, das brauchen wir nicht, no hard feelings, so, ne? Und was ich gleichzeitig eben auch wahrnehme, und das ist auch vielleicht was, was wir an dieser Stelle einfach validieren müssen, ist, Eltern beäugen sich natürlich oft auch gegenseitig in dieser Frage, wer hat welche Unterstützung, wer hat wie viel Hilfe im Alltag, und da gibt es oft auch so ein Gefühl von, ihr wisst gar nicht, wie gut ihr es habt, oder wenn wir eure Unterstützung hätten, würden wir auch. Also ich erlebe das ganz oft, dass wenn Eltern untereinander so sprechen, durchaus auch über Schwierigkeiten mit so Großelternbetreuungsthemen, dass dann irgendjemand daneben steht und sagt, ey, ich wünschte, ich hätte eure Probleme. Wir haben überhaupt gar keine Großeltern, entweder weil sie nicht mehr leben oder weil sie schwer krank sind, genau, oder weil sie am anderen Ende der Welt wohnen, so, ne? Und ihr wisst gar nicht, wie gerne ich mal mit einer Oma darüber streiten würde, ob sie dem Kind nach dem Kindergarten in Berliner kaufen darf oder nicht. Weißt du, wir sind einfach komplett allein auf uns gestellt. Und das ist schon auch was, was ich an dieser Stelle einfach sozusagen validieren möchte. Es ist nicht leicht manchmal, diese Unterstützungssysteme, ne, gut zu moderieren und zu sagen, wo macht man was. Und trotzdem ist es natürlich auch ein Privileg, überhaupt Unterstützungssysteme zu haben, ne? Also wenn ich ganz konkret erzähle, im Freundeskreis oder so, dass wir als Eltern von mittlerweile 5 Kindern regelmäßig auch mal ein Wochenende allein irgendwo verbringen, weil wir, ne, Großeltern haben in unserem Familiensystem, die gerne und liebevoll auch mal ein Wochenende unsere Kinder nehmen. Also die noch halt in betreuungsnotwendigen Alter so sind. Also die anderen beschäftigen sich dann oft auf andere Weise, aber du weißt, was ich meine, ne? Also wir hatten sozusagen in unserer gesamten Elternschaft, die jetzt auch schon fast 20 Jahre währt, nie so eine Situation, dass wir dachten, wir würden wahnsinnig gern mal ein Wochenende irgendwo hinfahren, aber es geht absolut nicht, weil wir niemanden für die Kinder haben, sondern wir haben Menschen in unserem sozialen Umfeld, die das liebend gerne machen, und dann ist eher die Frage, wollen wir das? Wollen die Kinder das gerade? Ne? Passt das vom Alter her und so? Und natürlich macht man das nicht mit einem vollgestellten Baby oder so, aber da ist schon ein Netzwerk da. Und wenn ich dann manchmal da mit Menschen drüber rede, die dann sagen, ja krass, seit der Geburt unseres ersten Kindes vor 10 Jahren waren wir nicht einen einzigen Abend mal zu zweit weg, weil wir einfach niemanden haben in unserem System, der da einspringen würde und auch jetzt nicht eine bezahlte Kraft oder irgendjemand haben, der oder die für unser Kind so eine Vertrauensperson ist, dass wir uns das vorstellen könnten. Das ist schon eine andere Lebenswirklichkeit einfach auch, ne?
Sicher. Ich zögere mit meiner Antwort, weil das so vielschichtig ist, ob du das willst, wie du drauf bist, ob du so ein Wochenende überhaupt suchst, ob dein Kind ein Kind ist, das bei irgendjemandem bleibt. Also weißt du, absolut. Ich verstehe total, wenn jemand sagt, ey, ihr habt Großeltern, die mit anpacken und jetzt beschwert ihr euch auch noch. Ich verstehe diese Perspektive und gleichzeitig möchte ich sozusagen stellvertretend, also nicht, dass es bei mir so ist, aber möchte ich sagen, ja, aber du weißt ja auch gar nicht, was das bedeutet. Also ich glaube, da sprechen echt zwei Welten so ein bisschen miteinander. Also sozusagen.
Nee, und ich verstehe total, was du sagen willst. Es ist immer, also es gibt manchmal ja auch diesen, das Gras ist auf der anderen Seite immer grüner Effekt. Ne? Man guckt dann so rüber und denkt, die haben es so gut, warum beschweren die sich?
Hätte ich nur eine Oma hier, ne?
Ja, ja. Und man sieht eben auch nicht, was da die Details sind. Und ich finde auch diesen Aspekt, den du gerade eher so fast in einem Nebensatz benannt hast, im Sinne von, das muss auch das Kind dazu passen, so wichtig. Weil es wird so oft Eltern gesagt, ja, wenn ihr erschöpft seid, ja, sucht euch halt einen Babysitter oder spannt halt die Großeltern ein, macht doch einfach, ja. Und das ist einfach ganz, ganz unterschiedliche Kinder auch gibt und das auch es sein kann. Man hat durchaus liebevolle, großzügige Menschen um sich herum und das eigene Kind will da trotzdem nicht schlafen und will sich trotzdem nicht von denen ins Bett bringen lassen oder tut sich einfach extrem schwer damit, am Nachmittag von jemand anderem abgeholt zu werden. So, ja? Dann ist das eben auch eine Lebenswirklichkeit, mit der man umgehen muss und wo man das nicht einfach so durchpushen kann. Und das ist was mir zum Beispiel auch oft in der, ich sag mal so ein bisschen Berichterstattung zu kurz kommt. Da wirkt es immer so, als wäre das für alle Kinder das Allertollste auf der Welt, so einen Großelternnachmittag zu haben, ne, oder mal woanders schlafen zu dürfen. Und dann wird oft auch so suggeriert, wenn man das sozusagen richtig angeht von Anfang an, ne, den Bindungsaufbau und so, dann ist es ein Selbstläufer, dann klappt das. Und da wird einfach viel zu wenig auf die individuellen Kinder geschaut. Und auch hier muss ich nochmal so dieses Stichwort Neurodivergenz reinwerfen, als eins von mehreren, als einer von mehreren Aspekten, der eben auch dazu führen kann, dass ein Kind oder auch Eltern sagen, für uns ist das keine Hilfe, wenn unser bewährter Rhythmus, unser bewährtes System durch jemand Äußeren irgendwie ergänzt wird, sondern das bringt bei uns nur einfach alles durcheinander. Unser Kind ist dann völlig gestresst oder unser Kind will das nicht. Und das ist auch was, da habe ich schon mal an anderer Stelle in diesem Podcast drüber gesprochen, dass man da auch aufpassen muss, dass man nicht solche Gleichsetzungen vornimmt im Sinne von Kinder, die ihre Großeltern lieben, wollen auch unbedingt bei denen übernachten oder so, ne? Sondern es gibt ganz, ganz viele Kinder, die finden das durchaus schön, wenn Großeltern mal zum Kaffee kommen, ne? Oder mal mit ihnen in den Zoo gehen oder so. Und das heißt noch lange nicht, dass sie da ein Wochenende verbringen wollen oder dass sie da ins Bett gebracht werden wollen oder so. Und dann wird oft ja so ein bisschen den Eltern gespiegelt, dass sie was falsch gemacht hätten, dass sie zu sehr klammern, dass sie ihr Kind nicht loslassen können, all sowas. Und das greift einfach viel zu kurz, sondern es ist tatsächlich einfach oft so, dass ein Unterstützungssystem nicht nur zu den Bedarfen der Eltern passen muss und zu den Bedarfen der helfenden Person, sondern auch zu dem Kind oder den Kindern. Und das ist sehr verschieden.
Ja, und gerade ist es ja in so einem Lebensabschnitt des Kindes, wo eh so Abschiede und Trennungen im Raum stehen. Und was habe ich schon vor Kindergarten und Krippentüren mit zerrissenem Herz meinem weinenden Kind zugehört, ja, so. Und wenn du die Nummer dann sozusagen abends nochmal wiederholst mit Babysitterin, egal ob Oma oder nicht, ja, das war dann für uns auch einfach ein oft zu hoher Preis.
Ja, absolut. Ja, und ich habe da in meinem Buch In guten Händen ganz viel drüber geschrieben, darüber, wie, fällt mir jetzt einfach gerade ein, wo wir darüber sprechen, wie komplex und vielschichtig dieses Thema gemeinschaftlich ein Kind großziehen ist und dass eben gerade, wenn unsere Kinder noch relativ klein sind und wir vielleicht gerade in so einer Phase sind, wie du es beschreibst, wo sowieso sowas wie Abschiede und Wiedersehen, ne, durchaus Thema sind, dass dann oft die größte Unterstützung aus dem sozialen Umfeld eben oft ist, nicht zu sagen, und wir wollen sozusagen auch noch unser Tortenstück, ja, wann kriegen wir das Kind, sondern dann eben wirklich oft die größte Unterstützung ist, das System zu stützen, also zu sagen, ihr habt gerade die Eingewöhnung und das ist eine stressige Zeit, können wir euch was Gutes tun? Und das kann eben bedeuten, ne, nach Absprache was zu essen vorbeibringen oder für euch irgendwie einkaufen. Aber das kann auch einfach manchmal bedeuten, wir bezahlen für euch, dass ihr einmal die Woche euch Pizza liefern lassen könnt oder was. Ne? Also es muss gar nicht immer dieses Hand am Kind unterstützen sein, sondern Unterstützung kann manchmal eben auch bedeuten, was kann den Eltern gut tun? Und das kann manchmal ganz tatkräftige praktische Hilfe sein, das kann manchmal finanzielle Hilfe sein, das kann manchmal emotionale Unterstützung sein. Ja, ich schicke dir eine aufmunternde WhatsApp-Nachricht, bevor du zur Kita gehst und sagst, hey, ihr macht das richtig gut. Ja, das kann manchmal auch bedeuten, Raum lassen und sagen, wenn ihr eine anstrengende Eingewöhnung hattet, dann skippen wir unsere Verabredung, die wir eigentlich am Wochenende hatten. Und es ist total okay, dass ihr euch einfach Zeit für euch als Familie zum euch erholen nehmt. So, ne? Und das ist aber natürlich was, was manchmal schwer ist, weil diese Form von Unterstützung, ne, zu sagen, ich unterstütze euch, indem ich euch Raum lasse, ich unterstütze euch, indem ich mich zurücknehme, wirklich eine sehr, sehr große selbstlose Unterstützung dann ist. Es ist eben nicht diese Unterstützung, die sich oft so nach Win-Win-Situation anfühlt, im Sinne von, ich kann mich total gut fühlen, ne? Also was ich vorhin gesagt habe, so diese ehrenamtlichen Damen, ich kann ein süßes Baby auf dem Arm halten und fühle mich dabei noch total hilfreich, so, sondern das dann eher so dieses, vielleicht muss ich auch ein Stück weit ein Opfer bringen an mancher Stelle, mich zurücknehmen, um jemand anderem in der Situation etwas Gutes zu tun. Und das ist natürlich die größte und schwerste Hilfe. Ich muss noch ein Beispiel erzählen, weil es mir jetzt in dem Moment einfällt. Vor kurzem eine Mail bekommen und da würde mich deine Einschätzung wirklich zu interessieren. Das war fast sowas wie so ein moralisches Dilemma. Da hat mir eine Frau geschrieben und die wohnte weit weg von ihrer Mutter, also viele hundert Kilometer entfernt von ihrer Mutter. Und die Mutter, das schrieb die Frau mir in dieser E-Mail, verfügte über sehr großzügige Ressourcen in Sachen Zeit und Geld. Also die war sowohl finanziell gut aufgestellt als auch im Ruhestand und hatte viel Zeit. Und diese Frau, die mir geschrieben hat, sagte, sie erwartet gerade ihr zweites Kind. Das erste Kind ist so im Krippenalter. Und die Mutter hat zu ihr gesagt, du, ich mache mir ein bisschen Sorgen um dich, um das Wochenbett mit dem zweiten Kind. Das stelle ich mir ganz schön anstrengend vor mit Baby und Kleinkind. Mein Angebot an dich, ich komme zu dir, wohne bei euch im Gästezimmer für die ersten Wochen und unterstütze dich, dass du ein richtiges Wochenbett halten kannst. Ich koche, ich kümmere mich um das ältere Kind, ich helfe mit dem Baby, ich bin da so ganz dabei. Ja? Und die Tochter hat der Mutter geantwortet und hat gesagt, ich finde das mega süß, dass du dich um mich so sorgst, wegen dieses Wochenbetts, aber du bei uns im Gästezimmer im Wochenbett, das ist mir zu viel, das will ich nicht. Aber worüber ich mich freuen würde, ist, wenn du eine Mütterpflegerin bezahlen würdest, die jeden Tag 1-2 Stunden bei uns vorbeikommt, Suppe kocht, mit dem Baby hilft und dann wieder geht.
Geil, Korridor gebaut. Ja.
Und das ist aber dann die Frage, ist das ein Korridor, wenn da eigentlich eine Oma sitzt und so ein bisschen mit den Hufen scharrt und natürlich auch denkt, hey, ich will dann da sein und mit meinen Enkeln Zeit verbringen. Und wenn man dann antwortet, wir hätten schon gern Hilfe, aber eigentlich nicht von dir, sondern wir hätten eigentlich gern, dass du eine andere Person dafür bezahlst, zu uns stundenweise zu kommen und zu helfen. Ist das was, wo du sagen würdest, kann man gut machen? Oder hast du da so ein Störgefühl im Sinne von, das kann man eigentlich nicht bringen?
Also ich spreche ja gerade mit einer Frau, die im Wochenbett ist, sozusagen, rein technisch gesprochen. Und ich finde, im Wochenbett hat man immer recht. Also,
darf man alles.
Also, ob das jetzt klug, höflich, vernünftig und sonst was ist oder ob man das noch irgendwie anders einpacken kann oder wie auch immer, keine Ahnung. Aber ich glaube, Wochenbettüberfälle ist eine eigene Kategorie, die sozusagen, da gibt es viele, viele, viele Geschichten. Und insofern wäre ich da. Das finde ich für mich relativ einfach zu beantworten. Klar kann da sein, dass irgendwas, das kannst du doch nicht machen, aber ich finde auf jeden Fall kann man Teil 1 machen. Du in meinem Gästezimmer, in meinem Wochenbett, das ist mir einfach zu viel. Und die Formulierung muss man halt dann vielleicht.
Ja.
Alter Diplomat, der ich bin, wird das halt irgendwie begründen mit was weiß ich was. Aber ja, es hilft nichts.
Ja, nee, aber du merkst schon, ne, alleine diesen kleinen E-Mails, die mir da jetzt immer wieder so in den Kopf kommen, während wir darüber sprechen.
Du bist schon ein Postfach und deswegen, wenn ihr sagen wollt, was ihr zur Hilfe und Unterstützung denkt, könnt ihr auch Nora schreiben, indem ihr mir an podcast@nora-imlau.de uns ein paar Zeilen schickt, wenn ihr das möchtet. Aber zunächst dürfen wir auf die Sponsorin der aktuellen Folge gucken und deswegen folgt jetzt etwas Werbung.
Ja, unsere heutige Folge wird unterstützt von Hanna Drexler. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und systemische Beraterin und hat einen ganzen Blumenstrauß an sozusagen Angeboten für euch mitgebracht. Ich selber kenne Hanna vor allem durch ihren Podcast Equal Care, Impulse für eine feministische Elternschaft, in dem ich auch selbst schon zu Gast war. Hanna bietet aber auch Einzel- und Paarberatung sowohl online als auch vor Ort in Hamburg an zum Thema faire Verteilung von Care-Arbeit im Alltag. Also wie schaffen es Paare, Eltern, auch getrennte Eltern, sich die alltäglichen Aufgaben, auch den Mental Load wirklich fair untereinander aufzuteilen, sodass es sich für beide gut und richtig anfühlt. Das kann sich natürlich auch ändern und wandeln mit dem Alter der Kinder und mit dem Verändern der Familienstruktur. Und für Eltern, deren Familienalltag sich eher wie so ein Hamsterrad anfühlt, was ja viele von euch kennen werden, hat Hanna einen Minikurs entwickelt, einen Online-Kurs, der nennt sich Vereinbarkeitscheck. Der geht 7 Tage lang und mit dem können Eltern, egal ob zusammen oder getrennt erziehend, ihren Alltag reflektieren, Prioritäten neu ordnen und die Bedürfnisse aller Familienmitglieder, der Großen wie der Kleinen, besser integrieren. Und das Ziel und das Anliegen dieses Kurses ist es eben, eine spürbare Entlastung im Familienalltag in recht kurzer Zeit zu erreichen. Und wir können euch diesen Kurs und insgesamt die Arbeit von Hanna sehr empfehlen.
Genau, und den Vereinbarungscheck findet ihr bei Hanna auf der Homepage www.hannadrexler.de/vereinbarkeits-check. Und mit dem Code NORA30 bekommt ihr 30% Rabatt drauf. Das gilt bis zum Ostermontag. Auch alle anderen Angebote von Hanna, wie eben ihre Einzel- oder Paarberatungen, findet ihr ebenfalls bei ihr auf der Domain. Ich packe euch alles nochmal, Code und den Link und auch den Link zum Vereinbarkeitscheck in unsere Shownotes. Vielen Dank. Und damit, liebe Nora, schauen wir noch in unser Postfach. Okay, ich habe eine Mail von Johanna für dich. Liebe Nora, lieber Oliver, ich bin Mama eines bald 2-Jährigen und euer Podcast begleitet mich seit Beginn des Mamaseins. Ihr gebt mir immer wieder wundervolle Impulse, über die ich oft nachdenke. Vielen Dank dafür. Die Kinderwunschfolge hat mich sehr abgeholt, denn seit einer Weile denke ich darüber nach, wie es mit einem weiteren Kind wäre. Mein Mann kann oder will sich noch gar nicht vorstellen, aber ich ertappe mich immer wieder bei der Frage. Ein Punkt, der mir dazu auch in den Sinn kommt, ist, dass man als Ersteltern eine sehr steile Lernkurve hat. Dieses ganze Wissen nicht noch einmal anzuwenden, macht mich traurig. Ich glaube, dadurch, dass man mit dem Wissen in die nächste Elternschaft startet, macht es diese doch bestimmt leichter als beim ersten Mal. Oder ist dieser Gedanke naiv, weil Kinder sich so sehr unterscheiden können, dass man doch wieder sehr, sehr viel dazulernen muss, wovon ich zwar ausgehe, aber ist es wirklich wieder so, als starte man bei null? Unser erstes Babyjahr war sehr herausfordernd mit Stillproblemen, Schreibaby und Kinderwagenverweigerung. Ich denke also, ich kenne schon sehr viele Herausforderungen und denke mir gleichzeitig, beim zweiten Mal vieles entspannter sehen zu können oder bereits gewisse Tricks und Kniffe zu kennen, die dieselbe Situation einfacher machen würden. Mich würde eure Meinung interessieren, was ist die größere Zäsur? Von keinem Kind auf 1 oder von einem auf 2 Kinder? Ich freue mich, falls ich von euch höre. Macht bitte genauso weiter mit eurem Podcast.
Ha, ich fühle mich berufen, dazu was zu sagen. Also aus meiner Sicht ist tatsächlich die größte Zäsur von 0 Kindern auf 1 Kind. Natürlich ist das auch nochmal eine krasse Zäsur, wenn man sozusagen auf einmal seine Aufmerksamkeit teilen muss und die Bedürfnisse verschiedener Kinder unter einen Hut bekommen muss. Und beim ersten Kind ist es ja oft so, dass man dann einfach sagt, wir richten uns nach den Bedürfnissen des Kindes. Und dann, wenn da natürlich mehrere Kinder sind, wird das immer so ein bisschen komplexer. Aber gerade dieses Gefühl, was du beschreibst mit dieser Lernkurve, Johanna, das ist was, was ich aus meiner persönlichen Erfahrung total unterschreiben würde. Ja, jedes Kind ist anders. Ja, mit jedem Kind lernt man auch noch mal was neu dazu. Aber natürlich startet man mit einem ganz anderen Erfahrungsschatz, einem ganz anderen Selbstverständnis in sozusagen jede weitere Elternschaft nach der ersten. Und ich bin ja jetzt im Moment gerade, ne, im Wochenbett mit meinem fünften Kind. Das ist natürlich jetzt noch mal was anderes als ein zweites Kind. Aber was ich schon merke ist, ja, das ist ein völlig neues Kind. Ja, ich muss das erst kennenlernen. Aber meine Mutterrolle ist so viel gefestigter. Mein Repertoire an Ideen, was ich will, was ich nicht will, was ich machen kann, ist so viel größer. Und ich bin innerlich so viel ruhiger im Sinne von, wenn mein Kind jetzt mal schreit, wenn mein Kind jetzt mal das und das nicht will, dann bin ich nicht sofort panisch oder zweifle an meinen gesamten Fähigkeiten, sondern weiß ich, das gehört auch dazu und das geht auch wieder vorbei und das kann ich alles handeln. Ich habe auch schon andere Situationen gehandelt, so, ne? Das ist total so, dass man da wirklich von Kind zu Kind auch mehr Sicherheit dazu gewinnt. Und natürlich muss man immer schauen, wie sind die Rahmenbedingungen. Ich persönlich als Mutter bin ein Fan von nicht so ganz, ganz kleinen Altersabständen, sondern finde es für mich persönlich ganz schön, wenn das ältere Geschwisterkind schon ein bisschen in so einer Phase ist, wo man mit Worten viel erklären kann, wo es sich auch schon ein bisschen selbst regulieren kann, sodass man nicht quasi wie zwei Babys gleichzeitig versorgt. Aber das ist ein bisschen eine Sache von persönlichen Präferenzen. Aber diesen Gedanken zu sagen, ich habe mir auch mit dem ersten Kind durchaus mühsam bestimmte Dinge erarbeitet und jetzt will ich ein bisschen auch die Früchte davon tragen, kann ich super gut nachvollziehen. Und um ein ganz konkretes Beispiel aus einer Mail aufzugreifen, ich habe beim ersten Kind richtig massive Stillprobleme gehabt und das fand ich richtig schwer, mir dieses Stillen so anzueignen. Und danach habe ich jedes andere Kind gestillt und habe da immer relativ schnell einen guten Weg gefunden, weil ich einfach so viele Tipps und Tricks irgendwann kannte, dass ich sozusagen in jeder weiteren Stillzeit schneller auch den, ne, den Groove gefunden habe, wie ich mit diesem Kind das mit dem Stillen gut gestalten kann. Und natürlich sollte das alleine jetzt kein Grund sein, ein Kind zu bekommen, sondern ich muss nochmal meine Stillfähigkeiten anwenden. Aber es ist schon so, dass man diesen Mut mitnehmen darf, zu sagen, ich habe schon ganz schön viel gelernt und ich fange nicht wieder bei Null an. Das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Oliver, was denkst du?
Ja, ich finde es einen originellen Blickwinkel. So habe ich da noch nie drauf geschaut. Aber es stimmt, bei Kind 2 war ich schon Vater, bevor es auf der Welt war.
Ja.
Was sich dann ändert, ist, dann shiftet das in so ein Familiensystem, dass, wenn jetzt zwei Erwachsene im Haushalt sind, da hat keiner mehr frei.
Ja,
so, also dieses,
die Pausen fallen weg.
Hier, nimm, was du dann immer so schön sagst, nimm du jetzt mal das Baby. Das ist dann halt sozusagen, das ist dann halt einfach nicht mehr so einfach drin. Aber wirklich ein cooler Blick aufs Thema. Ja. Vielen Dank. Und dann würde ich sagen, das war's für heute und wieder bis zum nächsten Mal.
Genau, und denkt immer dran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.